Dieser Podcast wird präsentiert von der Bank Austria und der ERGO Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Zwei Jugendliche müssen sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes verantworten.
Ein 12-jähriges Mädchen soll von 17 Jugendlichen mehrmals sexuell missbraucht worden sein. Die Verdächtigen sind alle unter 18 Jahre alt.
Seit Jahren nämlich steigt die Zahl der Körperverletzungen durch junge Straftäter. Bewaffnete Gruppen terrorisieren da ganze Bezirke.
Sind junge Menschen und Kinder Opfer von Gewalt, ist die Betroffenheit groß. Doch es scheint, als würden Jugendliche in Österreich zunehmend auch zu TäterInnen.
Also es ist alles nicht so leicht zu sagen, wenn man sich die Zahlen hernimmt, aber es gibt viele Einschätzungen dazu, auch von Polizei und Justiz, dass es brutaler werden würde.
Mein Kollege Tobias Holub hat nachgefragt, wie groß die Kriminalität unter Jugendlichen in Österreich tatsächlich ist und warum junge Menschen überhaupt zu Straftätern werden.
Anna-Julia Fink, du bist Redakteurin in der Chronik und Innenpolitik hier beim Standard. Und da habt ihr in der vergangenen Woche unter anderem über einen Missbrauchsfall berichtet an einer 12-Jährigen. Der ist da bekannt geworden. Und was auch sehr bedrückend war, war, dass die gleich mehreren Täter, die es da gegeben hat, auch noch sehr, sehr jung waren. Wenn man solche Geschichten hört, dann bekommt man immer mehr das Gefühl, dass Jugendliche in Österreich immer krimineller werden. Kann man das so sagen?
Man muss jetzt mal dazu sagen, dass das natürlich ein besonders krasser Fall war. Und wie immer bei besonders krassen Fällen ist natürlich das Entsetzen umso größer. Und generell ist es ja so, dass Kriminalität ein sehr emotionales Thema sein kann und ein Thema, wo Emotionen und Fakten oft auseinanderklaffen. Wenn man sich jetzt aber die Zahlen ansieht, dann ist es nicht ganz so eindeutig. Das Problem ist auch, dass bei der Beurteilung des Ausmaßes von Jugendkriminalität und dann noch bei einem Vergleich jetzt über die Jahre hinweg ein paar Probleme sich auftun. Das liegt auch daran, dass die Zahlen verwirrend erscheinen können. Was zugenommen hat im Laufe der Zeit, sind die Anzeigen. Was hingegen abgenommen hat, sind die Verurteilungen. Das muss man mal beides sehen, auch bei der Interpretation der Zahlen, weil sich da auch eine Diskrepanz auftut. Was das Ganze noch komplizierter macht, ist, dass es mehrere Faktoren gibt, warum die Anzeigen zunehmen. Beispielsweise, weil die Aufklärungsquote höher ist, beispielsweise, weil die Kontrollmechanismen mehr sind, also bei Videoüberwachung in Geschäften, die Anzeigenbereitschaft ist höher, die Sensibilisierung in der Gesellschaft. Das alles führt dazu, dass es mehr Anzeigen gibt. Es sind mehr Delikte hinzugekommen. Die Zählweise vom Polizei- und Justizministerium ist eine andere. Die Zählweise der Polizei hat sich auch zwischendurch geändert. Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert, ist aber notwendig, wenn man die Zahlen richtig interpretieren möchte.
Es wird sich wahrscheinlich über die Zeit auch ein bisschen verändern, was auch jetzt eben unsere Welt betrifft, digitale Umfelde, in denen sich Menschen bewegen. Das können wir dann vielleicht später noch besprechen. Aber mal ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt über Jugendkriminalität reden, um welche Altersgruppe geht es da? Kann man das definieren?
Ja, das Gesetz definiert das. Und zwar, wenn man zwischen 14 und 18 ist, dann gilt man als Jugendlich und kann auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Von 18 bis 21 gilt man als junge Erwachsene und unter 14 ist man strafunmündig. Dann kann man nicht vor Gericht kommen. Also es gibt dann trotzdem auch Sanktionen gegen die unter 14-Jährigen, aber auch gegen die Eltern beispielsweise. Aber diese unter 14-Jährigen sind nicht deliktsfähig, also nicht strafbar. Und bei den Jugendlichen wiederum greift man dann eher mal zur Diversion oder zu Sozialstunden. Also die Strafen sind dann auch generell milder als jetzt bei den Erwachsenen.
Und was für Verbrechen begehen so junge Menschen ganz konkret?
Die Delikte haben sich jetzt bei den Unmündigen beispielsweise nicht so sehr geändert. Also am häufigsten kommen hier vor Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Da kann sich die Reihenfolge schon mal ändern, aber das sind so die häufigsten Delikte. Bei den 14- bis 18-Jährigen kommen dann neben diesen drei schon erwähnten Delikten dann auch nochmal Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz hinzu.
Wir haben schon kurz angesprochen, hat sich die Art der Delikte über die Zeit verändert? Wie schon gesagt, durch diese Einzelfälle kriegt man jetzt den Eindruck, es ist insgesamt mehr geworden, aber vor allem kriegt man auch den Eindruck, dass Jugendliche gewalttätiger geworden sind. Hat man da eine Zunahme irgendwie bemerken können in den letzten Jahren?
Die Einschätzung geht oft in diese Richtung. Wenn man sich aber den Anteil der Jugendlichen und auch der Kinder an der Gesamtsumme aller ermittelten Tatverdächtigen ansieht, dann hat es zwar in den letzten Jahren einen Anstieg gegeben, vor allem bei den unter 14-Jährigen. Wenn man aber weiter zurückgeht in der Zeit, dann war das immer eine Bewegung, die in Wellen geht, also wo es Spitzen nach oben und unten hin gibt. In den letzten 10 Jahren beispielsweise war der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtsumme aller ermittelten Tatverdächtigen niedriger, als das zum Beispiel in den 1990er Jahren gewesen ist. In Wien kommt beispielsweise auch nochmal hinzu, dass es mehr Jugendliche heute gibt, als es vor 10 Jahren gegeben hat, weil die Bevölkerung wächst. Also es ist alles nicht so leicht zu sagen, wenn man sich die Zahlen hernimmt, aber es gibt viele Einschätzungen dazu, auch von Polizei und Justiz, dass es brutaler werden würde. In Wien beispielsweise gibt es jetzt eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die besteht aus Vertretern der Polizei, Justiz, Magistratsabteilungen, JugendarbeiterInnen und die sollen sich ansehen, wie man Jugendkriminalität eindämmen kann. Und da war das Urteil auch, dass Jugendliche schneller zu Gewalt greifen würden. Es gibt aber auch beispielsweise den Verein Neustadt, der jetzt im Bereich der Bewährungshilfe arbeitet, der sagt, es gibt nicht wirklich einen signifikanten Anstieg der Gewalt.
Weiß man irgendwas über die Gründe, die Jugendliche dazu bringen, kriminell zu werden?
Also die größte Gemeinsamkeit ist, dass junge Kriminelle meistens männlich sind. Das ist der erste Punkt und das ist auch eine Konstante über die Jahre hinweg. Und was auch seit Jahrzehnten eigentlich gleich geblieben ist bei der Erklärung, ist der soziale Hintergrund der jungen Täter. Also das bestätigen Psychologen, Jugendrichterinnen und Sozialarbeiter gleichermaßen. Gemeinsamkeiten sind hier beispielsweise schwierige Familienverhältnisse, ein problematisches soziales Umfeld, keine verantwortungsvolle erwachsene Bezugsperson, eigene Gewalterfahrung zum Teil, psychische Probleme. Migrationshintergrund, was immer wieder genannt wird, ist auch eines, aber eben nicht die häufigste Gemeinsamkeit. Die steht aber dann natürlich sehr oft im Fokus. Was sich auch durchzieht, ist, dass Straftaten oft in der Gruppe passieren und selten vorher geplant waren.
Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Es gibt ja immer öfter auch Berichte über kriminelle Jugendbanden sogar, die Überfälle starten oder gewalttätig werden anderen gegenüber. Welche Rolle spielt das? Also wie verbreitet ist das?
Also wenn man jetzt wirkliche so Jugendgangs, Jugendbanden oder generell Banden hernimmt, wie es sie zum Beispiel in Schweden oder auch in Deutschland gibt, die gibt es in Österreich jetzt nicht. Das bestätigt auch die Polizei immer wieder oder auch Vereine wie Neustadt beispielsweise. Es kann aber vorkommen, und das sagt auch die Polizei, in dem konkreten Fall die Landespolizeidirektion Wien, die das immer wieder bestätigt, dass Menschen in Gruppen auftreten und auch als solche agieren. Das ist ein Zitat auch. Der Begriff Bande, aber in dem Sinne, dass sie wirklich organisiert vorgehen, um kriminelle Handlungen zu begehen, das trifft der Polizei zufolge nicht zu.
Und gibt es bestimmte Orte oder Gegenden, in denen besonders oft Straftaten durch Jugendliche passieren? Man hört da gerade von einigen PolitikerInnen in Wien von sogenannten No-Go-Areas, die es geben soll.
Also die Polizei verwendet diesen Begriff jetzt selber nicht. Sie sagt aber, überall dort, wo mehr Menschen sind, passiert natürlich auch mehr. Aber es gibt keine Orte, wo sich jetzt bestimmte Personengruppen oder auch die Polizei nicht mehr hintrauen würde. Das gibt es nicht. Was jetzt die Kriminalität in der Öffentlichkeit generell angeht, das nimmt seit Jahren ab. Im Gegensatz zur Kriminalität, die sich im Internet abspielt, das nimmt seit Jahren zu. Und überall dort, wo jetzt die finanziellen Möglichkeiten fehlen, trifft man sich jetzt natürlich eher an öffentlichen Orten, in Parks oder an Verkehrsknotenpunkten, weil eben nicht eine große Wohnung da ist oder weil man jetzt nicht ins Kino geht, wenn das mehr Geld kostet.
Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine Ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig, haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
Du hast gerade schon angesprochen, es gibt nicht nur den echten Raum, den öffentlichen Raum, sondern eben auch den digitalen Raum, der jetzt immer größer wird in unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten schon. Wie groß ist die Rolle von Kriminalität im Netz unter Jugendlichen? Vor allem Smartphones sind sehr verbreitet, Schnapsjagd im Alter. Kann das eben auch noch mehr Probleme machen?
Ja, also das nimmt generell zu, Kriminalität im Internet, altersunabhängig, aber das betrifft natürlich auch diese Gruppe. Es gibt einerseits neue Delikte, die hinzugekommen sind durch die Digitalisierung, etwa wenn es um Aufnahmen und das Weitergeben von Nacktfotos geht. Und zum anderen aber ist die Dokumentation viel einfacher geworden, weil Mobbing oder Beschimpfungen oder Drohungen auf WhatsApp viel einfacher nachzuvollziehen sind, als wenn sie in der Klasse passieren oder am Fußballfeld.
Merkt man vielleicht auch diese Tendenz, dass sich Menschen im Internet mehr trauen oder weniger Bedenken haben oder Skrupel haben? Also da wird es wahrscheinlich auch keine Zahlen geben, aber es ist ja auch so eine Tendenz, die sich ein bisschen beobachten lässt.
Ich glaube, es zeigt vor allem, dass gerade in dieser Altersgruppe nicht so sehr darüber nachgedacht wird, was getan wird. Weil es müsste ja eigentlich klar sein, dass eine Beschimpfung, eine Drohung auf WhatsApp nachvollziehbar ist. Und das ist aber offensichtlich nicht immer ganz so klar. Es zeigt also nochmal mehr, dass junge Menschen vor allem ein bisschen weniger nachdenken über das, was sie tun. Es nimmt ja dann auch das Risiko, gewalttätig zu werden oder das Risiko, straffällig zu werden, auch ab 21 Jahren, spätestens ab 25 Jahren auch wieder ab. Also eine gewisse Delinquenz in dieser Altersgruppe der Jugendlichen gehört ein bisschen auch dazu. Und das nimmt aber meistens automatisch in der Regel dann wieder ab.
Gleichzeitig sieht man, wie wichtig Aufklärungsarbeit ist und dass man eben auch in jungen Jahren schon Bescheid weiß über die Rechtslage und so weiter. Aber Julie, du hast vorher schon ein anderes Thema angesprochen, das ein bisschen ein schwierigeres Thema ist. Wenn wir schon über den sozialen Hintergrund geredet haben, dann ist auch das Thema Migration eben immer auf dem Tisch, wenn es um Jugendkriminalität geht in der öffentlichen Diskussion. Wir haben in den letzten Jahren eben auch sehr viele Jugendliche, Kinder, auch unbegleitete junge Menschen gesehen, die nach Österreich geflüchtet sind. Menschen, die sowieso schon sehr viele schlimme Dinge erlebt haben bis zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt sehen wir eben, dass unter jungen Straftätern auch Migration immer wieder eine Rolle spielt. Wie groß ist diese Rolle? Wie genau sieht die aus? Kann man das festmachen?
Auch bei Migranten wird meistens von Expertinnen und Experten erklärt, dass es hier in erster Linie um den sozialen Hintergrund geht, dass also der ausschlaggebend ist. Und gerade in dieser Gruppe ist der soziale Status öfter noch mal schlechter. Hinzu kommt, dass viele Migranten mehr Gewalterfahrung gemacht haben. Manche sind unbegleitet hier, manchmal fehlt ein familiäres Netz, ein soziales Netz. Eltern, die drauf schauen, ob jemand zu Hause ist. Oder es kommen Eltern hinzu, die selbst überfordert sind. Gleichzeitig gibt es jetzt schon auch Soziologen, die problematische Männlichkeitsbilder ansprechen, also wo Gewalt verherrlicht wird oder Kämpfermythen in bestimmten Gruppen, die jetzt vor allem in manchen migrantischen Communities eher festgemacht werden. Aber den sozialen Hintergrund, den betonen eigentlich wirklich alle immer und dadurch auch die Notwendigkeit, vor allem als ausgegrenzte Menschen mehr in die Gesellschaft einzubinden, ihnen Perspektiven zu geben, sie im Arbeitsmarkt zu integrieren etc. Und gleichzeitig kommt hinzu, es gibt Studien, die zeigen, dass die Anzeigenbereitschaft von Opfern bei, sagen wir mal, fremd aussehenden Menschen größer ist. Also je fremder ein Täter aussieht, desto eher wird angezeigt. Es gibt auch eine gewisse größere Aufmerksamkeit jetzt in bestimmten Medien, wie Boulevardmedien oder auch durch Parteien, FPÖ, aber auch ÖVP, wenn ein Migrant oder ein Ausländer jetzt eine Straftat begeht. In der Kriminalstatistik selber wird jetzt der Migrationshintergrund allerdings nicht erhoben, sondern nur die Staatsangehörigkeit. Also erhoben werden ausländische Tatverdächtige. Aber da gibt es wiederum keine Unterteilung nach Alter.
Du hast schon angesprochen, wie kompliziert das Thema Jugendkriminalität ist und dass es eben nicht leicht ist, da so ganz klare Tendenzen und ganz klare Antworten zu finden. Aber wenn wir noch ein bisschen nach vorne schauen, kann man dem Ganzen irgendwie entgegenwirken? Welche Maßnahmen wären notwendig, damit Kinder und Jugendliche generell davor bewahrt werden könnten, straffällig zu werden?
Also hier ist die Expertenschaft, die gesammelte, recht eindeutig. Da braucht es mehr soziale Betreuung und es braucht mehr Präventionsprogramme. Die würden helfen und die wären auch wirksamer, als es jetzt das bloße Strafen ist. Und eben bessere Integration in die Gesellschaft, bessere Einbindung, bessere Arbeitschancen, forcierte Bildung, Zukunftsperspektiven ausbauen und teilweise auch die Unterstützung der Eltern.
Eine konkrete Frage will ich noch ansprechen. Du hast vorher das alles schon erklärt, dass es da verschiedene Altersgruppen gibt, dass man unter 14 Jahren als unmündig gilt und dass dann eben auch die rechtlichen Bedingungen ganz anders sind. Und was das angeht, hat Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP vor kurzem auf den Tisch gebracht, ob diese Strafmündigkeit nicht gesenkt werden sollte, dass man auch unter 14 Jahren schon stärker belangt werden kann. Könnte das eine sinnvolle Maßnahme sein, um Jugendgewalt tatsächlich einzudämmen?
Die Forderung kommt immer wieder, aber auch hier ist das Urteil aus der Fachwelt eigentlich recht eindeutig und die Antwort lautet nein, das hilft den jungen Menschen nicht und das sei auch nicht wirksam. Auch in der Justiz oder bei der Polizei beispielsweise werden ja vor allem mehr präventive Maßnahmen gefordert. Auch das hat Kanzler Nehammer angesprochen, muss man dazu sagen. In Wien beispielsweise wird gerade eruiert, wie man eben Jugendkriminalität eindämmen kann. Da war das Urteil auch, dass das Ziel sicher nicht die Senkung des Strafmündigkeitsalters auf unter 14 sein soll, weil das eben keine abschreckende Wirkung habe.
Wie wir schon gehört haben, ganz so einfache Antworten gibt es nicht. Ganz wichtig ist die Aufklärung und dass junge Menschen eben Perspektiven haben im Leben. Bildung ist auch ganz wichtig. Julie, danke, dass du über so ein kompliziertes und schwieriges Thema für uns berichtest, dich da so reingearbeitet hast. Wir werden noch weiter darüber berichten. Man kann auch in der Wochenendausgabe des Standard von dir noch viel zu dem Thema lesen. Also danke, dass du heute auch im Podcast warst, Anna-Julia Fink.
Ich sage gerne und danke.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Die hat heute meine Kollegin Margit Ehrenhöfer für Sie. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
Und? Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Freitag, dem 8. März, ist Internationaler Frauentag. Der Tag soll darauf aufmerksam machen, dass Geschlecht in vielen Lebensbereichen immer noch entscheidet, welche Chancen Menschen haben, welchen Risiken sie ausgesetzt werden oder wie sie in Beziehungen behandelt werden. Der Gender Pay Gap liegt in Österreich etwa mit 18% über dem EU-Schnitt. Frauen leisten hierzulande immer noch den Großteil unbezahlter Arbeit und sind im Alter häufiger von Armut betroffen. Dazu kommt, jede dritte Frau ist in Österreich im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen. Frauenministerin Susanne Raab von der ÖVP hat am Freitag dazu angekündigt, die schon lange geplante Gewaltschutzstrategie noch vor der kommenden Nationalratswahl umsetzen zu wollen. Aufgrund der Häufung von Femiziden in der jüngsten Vergangenheit haben wir hier im Podcast schon vergangenen Freitag über das Thema gesprochen. Die Folge verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Und auf der standard.at finden Sie zahlreiche weitere Artikel rund um den Frauentag. Zweitens, Florian Turski will Bürgermeister von Innsbruck werden und tritt deshalb als Digitalisierungsstaatssekretär zurück. Der ÖVP-Politiker tritt in Tirol für die Liste Das neue Innsbruck an, einem Bündnis aus ÖVP, der Liste für Innsbruck und dem Seniorenbund. Gewählt wird der Innsbrucker Gemeinderat am 14. April. Turski hat vor seiner Funktion in Wien lange Zeit im Büro des Tiroler Landeshauptmanns Günter Platter gearbeitet. Auch im Fall einer Wahlniederlage in Innsbruck hat er bereits vor seinem Rücktritt angekündigt, sich zukünftig aus Wien zurückzuziehen. Turski war seit Mai 2022 Digitalisierungsstaatssekretär. Diesen Posten wird nun Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm von der ÖVP übernehmen. Drittens, über das Vermögen von Immobilieninvestor Rini Benko wurde heute Freitag ein Konkursverfahren eröffnet. Am Donnerstag hatte Benko selbst am Innsbrucker Landesgericht einen Antrag auf persönliche Insolvenz gestellt. Das Konkursverfahren bezieht sich nun sowohl auf das Vermögen von Benkos Beratungsfirma als auch auf das Privatvermögen des Signa-Gründers. Die Republik Österreich hatte gegen Benko schon Anfang des Jahres wegen offener Steuerschulden ein Insolvenzverfahren in die Wege geleitet. Benko hatte sich wiederum zuvor im Insolvenzverfahren um die Signa Holding verpflichtet, Geld einzuschießen. Das dürfte Misstrauen bei der Finanz geweckt haben. Wie hoch Benkos Verbindlichkeiten derzeit sind, das ist unklar. Gläubiger können in den nächsten Wochen nun jedenfalls ihre Forderungen bei Gericht anmelden. Ein Gerichtstermin zur Prüfung dieser Forderungen folgt bereits im April. Und viertens, in der Nacht von Sonntag auf Montag finden die diesjährigen Oscars statt. Zum 96. Mal werden die Filmpreise verliehen. Moderieren wird die Gala der US-Komiker Jimmy Kimmel. Nominiert als bester Film sind unter anderem Killers of the Flower Moon, Poor Things, Barbie und Oppenheimer. Letzterer wird als Favorit gehandelt. Wer den beliebten Preis dann tatsächlich abstauben wird, das lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und wer zum Start ins Wochenende gleich noch einen Standard-Podcast hören will, es gibt eine neue Folge unserer Schwester-Podcasts Edition Zukunft. Da geht es diesmal darum, wie man selbst etwas für den Klimaschutz tun kann. Und zwar so, dass es tatsächlich auch effektiv etwas bewirkt. Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer über Feedback oder auch mögliche Themenvorschläge. Ich bin Margit Ehrenhöfer und vorhin haben Sie Tobias Holub gehört. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Und was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss. Und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.